Und dann nur nebenbei, auch im neuen Jahr ab Februar werden wir dann auch in die Brüdersohntage, werden wir auch Markus betrachten. So immer den Abschnitt werde ich dann nicht darüber predigen, sondern wir werden das dann am Brüdersonntag gemeinsam betrachten. Ich bin heute in Markus Kapitel 4. Wir haben gesehen, das Markus-Evangelium ist einer von vier Evangelien aus der Sicht von Markus. Er betrachtet das Leben Jesu. Und bis jetzt haben wir gesehen, dass es Markus sehr wichtig ist, zu zeigen, diese Frage zu beantworten: Wer ist Jesus? Und Markus hebt hervor aus dem Leben Jesu die Dinge, die er getan hat, die beweisen, die zeigen, wer er ist. In den ersten Kapiteln haben wir schon gesehen, dass dieser Jesus, und Markus sagt, dass es der Jesus ist, der Messias, der Sohn Gottes, also der vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, das ist jetzt der Sohn. Er ist Gott selber, der jetzt auf Erden gekommen ist. Und er hat gezeigt, dass Jesus Autorität hat in verschiedenen Bereichen. Und diese Fähigkeiten, die er hat, diese Beweise, die er ans Tag legt, wenn man das anschaut, dann kann man nur ein Ergebnis haben. Und man kommt zum Schluss zu sagen, das ist der Sohn Gottes. Das muss Gott sein, wenn er sowas machen kann. Er kann Krankheiten heilen, er kann Dämonen austreiben. Er hat gezeigt, dass er Autorität hat in der Lehre, wo er sagt, dass er Herr der Sabbat ist. Er hat jemand den Sünden vergeben. Er hat die Autorität, Sünden zu vergeben, Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Er hat die kulturellen Normen konfrontiert und die Traditionen, die geistliche Leiter damals vertreten haben. Er hat die höchste Autorität und damit hat er voller Anspruch auf unserem Leben. Und heute werden wir sehen, dass er Autorität hat über die Naturgewalten. Und bevor ich da einsteige, möchte ich uns einfach so einen kurzen Rückblick geben über das, was wir in diesem Jahr schon gesehen haben. Und Roman wird es abspielen, es gibt auch Ton dazu. Und dann werde ich sagen, wann wir mal Schnitt machen sollen, dass wir nicht alles jetzt angucken. Das behalten wir für ein anderes Mal. Okay.
Das Evangelium nach Markus. Es ist einer der ersten Berichte über das Leben von Jesus. Frühe Überlieferungen schreiben es dem christlichen Schriftsteller Markus zu, der auch Johannes Markus genannt wird. Er war ein Mitarbeiter von Paulus und ein enger Gefährte von Petrus. Der Kirchenvater Papias sagt sogar, dass Markus alle Augenzeugenberichte und Erinnerungen von Petrus gesammelt und dann zu diesem Bericht zusammengefasst hat. Markus hat die einzelnen Teile aber nicht zufällig zusammengewürfelt, sondern er hat die Geschichte von Jesus ganz sorgfältig aufgebaut. In der ersten Zeile des Buches sagt Markus, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Interessant daran ist, das ist das einzige Mal, dass Markus uns sagt, was er denkt. Im Rest des Buches erzählt er einfach, was Jesus gesagt und getan hat. Und er berichtet, wie andere Menschen auf ihn reagiert haben. Markus hat die Geschichte von Jesus als Drama in drei Akten aufgebaut. Der erste spielt in Galiläa. Der dritte in Jerusalem. Und im zweiten Akt ist Jesus auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Jeder Teil betont ein wiederkehrendes Thema. Im ersten Akt sind alle von Jesus total begeistert und fragen sich, wer ist dieser Jesus? Im zweiten Teil ringen die Jünger mit der Frage, was es für Jesus bedeutet, der Messias zu sein. Und im dritten Akt sehen wir die überraschende Art und Weise, wie Jesus zum messianischen König wird. Lasst uns in das Evangelium eintauchen und sehen, wie sich das alles entwickelt. Nach dem Einleitungssatz zitiert Markus die Propheten Jesaja und Maleachi. Sie kündigten an, dass Gott einen Boten nach Israel senden wird. Er soll Israel darauf vorbereiten, dass Gott selbst kommen wird, um sein Volk zu retten und ihr König zu werden. Markus stellt uns Johannes den Täufer als diesen Boten vor. Und dann, als man gerade erwartet, dass Gott höchstpersönlich auftauchen wird, betritt Jesus die Bühne. Der Himmel öffnet sich, Gottes Geist kommt auf Jesus herab und Gott spricht: Du bist mein geliebter Sohn. Danach präsentiert uns Markus die Zusammenfassung von Jesu Kernbotschaft. Jesus zieht durch Galiläa und verkündet die gute Botschaft, dass Gottes Reich nahe gekommen ist. Jesus führt also die Geschichte des Alten Testaments weiter, Gottes Rettungsmission für seine Welt. Durch Jesus stellt Gott seine Herrschaft über die Welt wieder her, indem er das Böse konfrontiert und dessen Macht über die Menschen besiegt. Und dann lädt Jesus Menschen ein, unter seiner Herrschaft zu leben, indem sie ihm nachfolgen. Danach finden wir eine ganze Reihe von Geschichten. Sie zeigen uns die Vollmacht von Jesus und wie er Gottes Königreich zu den Menschen bringt. Er heilt Menschen, die krank sind oder die von dunklen Mächten beherrscht werden. Und er tut sogar etwas, das aus Sicht eines Juden nur Gott tun darf. Er vergibt Sünden. All diese Taten bewirken viele verschiedene Reaktionen. Einige Menschen folgen Jesus und werden seine Jünger. Andere wissen nicht, was sie denken sollen. Und wieder andere lehnen ihn komplett ab. Vor allem die Leiter Israels. Sie werfen ihm Gotteslästerung vor, weil er seine Kraft von dunklen Mächten erhält. Aber Jesus ist von diesen Reaktionen nicht überrascht. Er lenkt sogar die Aufmerksamkeit darauf. In Kapitel 4 hat Markus Gleichnisse zusammengestellt, die zeigen, wie geheimnisvoll und verborgen Gottes Reich ist. Jesus vergleicht seine Botschaft mit Samenkörnern, die auf verschiedene Böden fallen. Manche nehmen den Samen auf, andere nicht. Oder das Königreich Gottes wird mit einem kleinen Senfkorn verglichen. Es ist winzig und erscheint unbedeutend, wird dann aber überraschend groß. Jesus will damit sagen, dass er wirklich der Messias ist, der Gottes Königreich bringt. Auch wenn es anders aussieht, als es alle erwartet haben. Die Verwirrung über Jesus wird immer größer, was Markus am Ende des ersten Teils zu einem Schlüsselgedanken führt. Sogar die Jünger von Jesus sind verwirrt. Und sogar sie ringen darum, zu begreifen, wer Jesus wirklich ist. Das bringt uns zum zweiten Akt. Er beginnt mit einem sehr wichtigen Gespräch. Jesus nimmt seine Jünger zur Seite und fragt, für wen...
Also wir lesen dann Markus 4 und die Verse 35 bis Ende des Kapitels. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes. Auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? Sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Was war der schlimmste Sturm, den du auf Wasser erlebt hast? Als ich 12 Jahre alt war, habe ich in der Schule einen Wettbewerb gewonnen und der Preis war, für die ersten zwei Plätze war mit dem Schulleiter angeln zu gehen in Irland am Angelsee. Er hat ein Boot gehabt, war etwa 12 Fuß, 4,5 Meter lang. Und wir fuhren auf dem See und haben geangelt. Und dann, recht plötzlich dann, wurde der See so rau, dass eigentlich, als wir dann so im Wellentief waren, dass die Wellen links und rechts viel höher waren, als wo wir saßen im Boot. Und es war ein bisschen ängstlich und dann müssten wir ganz schnell hinter dem Insel gefahren, wo wir Schatten vom Wind und um Wellengang gefunden haben. Die Jünger hier in Kapitel 4, Vers 35 befinden sich in Galiläa. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 7. Wird das dort erwähnt, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgten ihm. Und dann zurück in Kapitel 4, Vers 35 sagt Jesus, wir wollen ans andere Ufer fahren. So, Jesus war schon im Boot und hat den ganzen Tag gelehrt. Und Jesus sagt, lass uns mal vom Westen nach Osten der See Galiläas fahren. Ein See, der 213 Meter unter dem Meeresspiegel ist, 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit. Also am Abend jenes Tages sagte Jesus seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, weil er gelehrt hat, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie, also die waren nicht alleine, oder das einzige Boot auf dem Wasser waren andere Boote, die mitgefahren sind, ihn begleitet haben. Und dann Vers 37 lesen wir, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Oder Luther sagt, ein großer Windwirbel. Also dieses Wort groß hier, große oder heftiger, ist das Wort Megas. Also das war ein Megasturm, Sturm, könnte man sagen. Sproul sagte zu diesem See in Galiläa, an seinem südlichen End befindet sich ein tiefes, felsengesäumtes Tal. Der Wind, der durch die umliegende Hügel und dieses Tal trichterförmig weht, kann den See zu plötzlichen Stürmen aufpeitschen. Also wir befinden uns auf dem See, im Boot mit Jesus und seinen Jüngern, und plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Wie haben die Jünger auf den Sturm reagiert? Wir lesen hier, dass sie mit Angst gefüllt waren. Die haben um ihr Leben Sorgen gemacht. Aber fragen wir uns, was waren das für Leute? Was waren sie vom Beruf? Das lesen wir im Kapitel 1, Vers 16. Als Jesus die Jünger dann zu sich gerufen hat, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen, Simon und seinen Bruder Andreas. Und Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und das waren hier erfahrene Seeleute, das waren Fischer. Und dann sagt das uns etwas über die Schwere dieses Sturmes. Sie haben um ihr Leben gefürchtet, sicherlich haben sie auch schon Stürme erlebt. Aber nicht so wie hier in Vers 37, die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ja, da wird die Situation mit den Jüngern hier erklärt, im Boot. Aber was mit Jesus, wo ist er? Er wird dann in Vers 38 erwähnt. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Es ist verständlich, dass Jesus müde war, wenn er den ganzen Tag gelehrt hat. Eine große Menge von Leuten, die ihn gehört haben, die auch Wunder sehen wollten. Und Jesus war den ganzen Tag da, hat sich jetzt zurückgezogen und er war müde. Und das ist auch etwas, was die Evangeliumschreiber, auch Markus, versuchen zu zeigen, hervorzuheben, dass auf der einen Seite dieser Jesus ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, auf der anderen Seite er ist Mensch. Er wird hungrig, er wird müde. Und Jesus hat sich hingelegt, hinten im hinteren Teil des Bootes, also am Heck, ne? Auf eine Art Bühne, also man sagt dann hinten, wo der Steuermann, dieser Boot, wo der Steuermann gesessen hat, war so ein bisschen angehoben, so eine Bühne, und darunter war so ein Regal, wo man sich dann auch rein, wo man reinkriechen könnte, und da war vielleicht ein Kissen, wo der Steuermann drauf saß, wo er sich dann genommen hat, um seinen Kopf drauf zu legen. Es war dann ein bisschen gehoben, dann wenn das Wasser reingekommen ist, dann wurde man nicht hinten nass. Ja, und Jesus ist da und er schläft. Die Jünger befinden sich in einer Krise und so gehen sie zum Herrn. Und die sagen, Die Jünger weckten ihn und schrien: Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Vielleicht, oder ich frage mal, bist du auch so einer, der so sein Leben führt und froh ist, wenn Jesus so in der Ecke schläft, aber man weiß, er ist da, wenn man so in eine Krise kommt, dann kann man ihn rufen. Ja. Dann kann man ihn wecken. Jesus möchte mit dir, mit uns eine ganz andere Beziehung haben. Er möchte natürlich, dass wir ihn in der Not anrufen, aber nicht nur dann. Er möchte, dass wir auch anerkennen, dass dieser Jesus, der Markus uns hier zeigt, dass dieser Jesus, der Messias, der Versprochene, dem Sohn Gottes ist. Und weil das wahr ist, dann sollten wir ihn nicht nur in Krisensituationen anrufen, wir sollten unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Aber die Jünger müssen auch immer noch erkennen, wer er wirklich ist. Das haben sie immer noch nicht begriffen. Und im zweiten Teil von Vers 38 haben wir eine Klage. Eine Klage, die von den Jüngern kommt, ist auf Jesus gerichtet, ein Vorwurf. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Also wie kannst du hier schlafen? Ja, siehst du nicht, wie schwer diese Situation, wie lebensbedrohlich diese Situation ist? Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Also eigentlich ist das gar nicht angebracht, den Sohn Gottes so anzusprechen, oder? Aber es zeigt, dass sie wirklich noch nicht begriffen haben, wer er ist. Sie sind mit Angst erfüllt, gepackt. Aber ihre Reaktion zeigt ihren Mangel an Vertrauen in Jesu Vollmacht. Im Schlachter ist die Frage, kümmert es dich nicht? Also sie zweifeln an ihr Leben. Sie zweifeln an die Liebe Jesu für sie. Kümmert sich nicht? Interessiert sich nicht, dass wir sterben? Also die stellen mit dieser Frage, die stellen die Fürsorge und die Liebe Jesu für sie in Frage. Und wenn man denkt, dass kurze Zeit später wird Jesus sein Leben geben am Kreuz. Er wird sterben, stellvertretend für sie. Er wird sein Leben geben. Und sie stellen hier die Frage, kümmert es dich nicht, dass wir jetzt umkommen? Macht es dir nichts aus? Ist dir nicht wichtig? Verzweifelte Seeleute, das kennen wir schon aus dem Alten Testament. Lass uns mal kurz Jona 1 anschauen. Es ist interessant, hier die Vergleiche zu sehen mit dieser Geschichte. Auch verzweifelte Seeleute, aber Heiden, nicht Jünger Jesu. In Jona 1, Vers 4. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fast eingeschlafen. Also wieder ein Prophet, ja, der sich hingelegt hat. Und die anderen haben nun mal ihr Leben gefürchtet. Da trat Vers 6 der Schiffskapitän zu ihm und sprach, hier ist dann diese Anklage, diesen Vorwurf, was ist mit dir, dass du so schläfst? Also wir beten hier zu unserem Gott, was ist mit dir? Ja, du bist im Schlafen, du solltest auch deinen Gott anrufen. Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in großer Furcht und sprachen, was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprach, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohl gefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Verzweifelte Seeleute. Hier wird ein schlafender Prophet geweckt, damit er was tue. So wie die Jünger Jesus geweckt haben, gesagt, kümmert dich nicht, die haben eine Erwartung an Jesus gehabt. Und zu Jonas Zeit haben diese Seeleute eine Erwartung gehabt, dass Jona mindestens auch noch zu seinem Gott, was auch er für einen Glauben hat, er sollte seinen Gott anrufen, weil in dieser Situation sieht es sonst hoffnungslos aus. Aber Jona war ein ungehorsamer Prophet. Und er hat gewusst, was hier los ist. Und er hat vorgeschlagen, gesagt, man soll ihn ins Meer werfen, damit sein Gott den Sturm stille. Also er hat auch erkannt, dass Gott auch fähig ist. Jemand, der Gott ist, nur Gott, kann diesen Sturm stillen. Aber Jesus ist der noch bessere Jona. Er ist der bessere Jona, weil er dem Vater gehorsam war. Er ist nicht weggelaufen, als Gott ihm gesagt hat, dass er zu Nineveh gehen sollte. Jesus ist, wie wir heute feiern, der erste Advent. Jesus ist Mensch geworden. Er ist auf unsere Erde gekommen. Er ist dem Vater gehorsam. Er ist als der gehorsame Prophet, dem Vater gehorsam. Und er hat selber die Vollmacht, diesen Sturm zu beenden, zu stillen. Jona befand sich in einem Sturm, weil er Gott gegenüber ungehorsam war. Die Jünger befanden sich in einem Sturm, weil sie Jesus gehorcht haben. Es war Jesus, der gesagt hat, wir wollen ans andere Ufer fahren. Und trotzdem, in ihrem Gehorsam, kam ein Sturm auf. Die Frage an dich, wann hast du zuletzt bei Gott über dein Los geklagt? Hast du vielleicht in dieser Situation gedacht, ja, es muss Gott egal sein, muss Jesus egal sein? Hast du gezweifelt, ob er wirklich, ja, sozusagen mit dir im Boot ist? Wir können wissen, dass wie es uns geht, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir seine Kinder sind, dann können wir wissen, dass es Jesus nicht egal ist, wie es uns geht. Auch wenn wir uns im Sturm befinden. Wir können wissen, dass er immer bei seinen Kindern ist. Gott verspricht uns nicht ein Leben ohne Stürme, aber manchmal lässt er solche Zeiten zu. Manchmal benutzt er solche Zeiten, um uns zu reifen, um unseren Glauben zu stärken, zu prüfen. Diese Verbindung zwischen Angst oder schwieriger Umstände oder Situationen im Leben und diese Verbindung dazwischen und Glauben, zwischen einer Situation, wo ich nicht weiß, was ich tun sollte, und Glauben, diese Verbindung schafft jetzt auch Jesus. Und Markus zeigt uns das hier in diesem Text ab Vers 39. Markus Kapitel 4, Verse 39 bis 41. Habe ich gelesen, nur 39. Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Jesus steht auf dem Boot und sagt, schweig, sei still. Und diesen Begriff zu schweigen heißt wörtlich einen Maulkorb anlegen. Also wenn man am Hund einen Maulkorb anlegt, man kann er nicht bellen, man kann er nicht laut sein. Und er wird gestillt, dieser Sturm. Jesus sagt, schweig. Das gleiche Wort sagt in Kapitel 1, Vers 23 zu den Dämonen, die aus dem besessenen Mann gesprochen haben. Und Jesus sagte zu den Dämonen, schweig, sei still. Das gleiche Wort hier. Und dann, als der Sturm sofort beendet war, dann lesen wir, da trat eine große Stille ein. Und diese Beschreibung hier ist wie vom Wasser, ich weiß nicht, ob ich schon mal im See war, früh morgens spazieren gehen, wenn noch der Nebel da ist und das Wasser ist so still und man sieht die Verspiegelung. So war das Wasser nach diesem Sturm, flaches Wasser. Und wir erkennen, das war ein Wunder Gottes. Es ist eigentlich unglaublich, was hier gerade geschehen ist. Früher wurde Jesus von den Pharisäern vorgeworfen, du sagst zu dem Mann, deine Sünden sind vergeben, aber wie kann man das nachweisen? Das kann doch jeder sagen, das sieht man nicht. Und Jesus sagt, okay, dann werde ich den gelähmten Mann auch schenken, dass er wieder laufen kann. Das kann man sehen, das kann man nachprüfen. Aber jetzt hat er etwas getan, woran man gar nicht zweifeln könnte. Ja, wie er aufgestanden ist und die Jünger haben das beobachtet und auf einmal ganz plötzlich wird es still. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, boah, dieser Mann, der Messias, das ist der Sohn Gottes. Das muss Gott sein. Aber in Vers 40 lesen wir, Jesus sagt, warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Wir haben den Vorwurf gelesen am Ende von Vers 38. Jesus kümmert sich nicht, macht sich nichts aus, dass wir umkommen. Und Jesus dreht das jetzt wandelt das um in eine Gegenfrage und er sagt, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Habt ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten? Warum seid ihr so furchtsam? Sie haben so oft in letzter Zeit Jesu Allmacht aus erster Hand miterlebt. Aber auch diese Erfahrungen haben die Jünger nicht an einem Punkt gebracht, dass sie wirklich begriffen haben, wer er ist. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Fragte Jesus. Habt ihr kein Vertrauen in meine Fähigkeiten? Denkt ihr wirklich, dieser Sturm, habt ihr wirklich gedacht, dieser Sturm sei mir eine Nummer zu groß? In welcher Lebenssituation stehst du? Stehen wir in Gefahr, mit Furcht anstatt mit Glaube zu reagieren? Eigentlich sollte das so funktionieren, je mehr Lebenserfahrung wir mit Gott sammeln, je mehr soll unser Vertrauen auch wachsen. Mein Vertrauen wächst, weil in meiner Beziehung zu Gott wächst auch mein Wissen über Gott. Ich lerne ihn besser kennen, ich lerne, wer er ist. Und auch wenn wir die Führung Jesus folgen, ist es kein Garantie oder Versprechen von einem problemloses Leben. Auch wenn er uns durch das Tal des Todes führt, fürchten wir nicht, denn er ist mit uns. Psalm 23, ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Solange Jesus im Boot ist, geht das Boot nicht unter. Und lass uns ihn anbeten. Lass uns ihn all unsere Sorgen bringen, mit dem Wissen, dass er ist nicht nur mächtig, er ist allmächtig. Für ihn ist nichts unmöglich. In Jona 1, Vers 16 sehen wir, wie die heidnischen Seeleute reagiert haben. Als sie gesehen haben, dass als Jona ins Wasser reingeworfen wurde, gab es plötzliche Stille. Und sie haben reagiert, indem sie was gemacht haben. Jona 1, Vers 16. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn. Also das Wort Herrn ist wahrscheinlich große Buchstaben in eurer Übersetzung. Also wir wissen, dass da Yahweh, also es ist der wahre Gott Israels, der hier erwähnt wird. Da schrien sie zu dem Herrn, zu Yahweh, und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Und dann lesen wir, da bekamen die Männer große Ehrfurcht, Vers 16, vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Also hier sind heidnische Seeleute, sie erkennen das, das hat Gott gemacht. Dieser ungehorsame Prophet, der hat den wahren Gott angebetet, weil wir ihn jetzt ins Wasser geworfen haben, deswegen kam diese Stille, das ist der wahre Gott. Und haben ihn angebetet. Aber die Jünger waren wieder ahnungslos. Wussten nicht, wer ist es? Was lesen wir? In Vers 41, jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Ich habe geprüft, ob das gleiche Wort hier für Furcht das gleiche Wort ist wie Angst in Vers 40. Also die Angst, die sie vom Sturm gehabt haben und jetzt die Furcht. Aber es ist ein anderes Wort. Hier ist es das Wort Furcht, Phobos. Wird meistens mit Furcht übersetzt, aber wird auch mit Respekt oder Ehrfurcht übersetzt. Sie haben, also ich möchte nicht zu hart sein in den Jüngern, die waren in einer Situation, wo sie geglaubt haben, dass sie umkommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie traumatisiert waren in dieser Situation. Und so kann man diese Phobos verstehen, diese Furcht, aber auch ein Ehrfurcht. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was Jesus gemacht hat? Er hat nur gesprochen, nur ein paar Worte und es wurde still. Und wir kommen nicht mehr um. Wir leben doch noch einen Tag, noch weiter. Wer ist nur dieser Mann? Wir haben heute schon einige Zeugnisse gehört und ich finde auch in unserem Gottesdienst ist dieser Zeugnisteil auch sehr wichtig, dass wir Möglichkeit haben, auch Zeugnis zu geben, über Gottes Eingreifen in unserem Leben zu zeigen, zu berichten von Situationen, Begebenheiten, wo wir sagen, das war nicht ich, das war ein Gott-Moment, Gott hat was getan, Gott hat gehandelt und so geben wir ihm die Ehre. In der jüdischen Tradition haben die damals verstanden, dass derjenige, der Wind und See regiert, ist selbst Gott. Psalm 107, ganz kurz, lesen wir, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen, Psalm 107, Vers 38 bis 30. Also wenn die Jünger das auch wissen, dass es Gott sein muss, dann ist es nicht verwunderlich, dass sie nicht recht wissen, wie sie das, was sie gerade gesehen haben, einordnen sollen. Wenn das nur Gott machen kann, das hat gerade Jesus gemacht, das muss jetzt Gott sein. Aber diese Frage bleibt im Raum, auch im Markus-Evangelium, wer ist nun dieser Mann? Die ersten 8 Kapitel von Markus-Evangelium stellen diese Frage, wer ist Jesus? Markus zeigt uns, er ist der Messias, der Sohn Gottes, der höchste Macht und Autorität hat. Er ist Herr aller Herren und keiner ist größer als er. Und diesen Mann, Jesus Christus, der hat ewig existiert, der war Gott, der ist Gott, aber er lebte ewig im Himmel und der ist Mensch geworden. Und so am ersten Advent bedenken wir das erste Kommen Jesu. Wir denken zurück, wie es im Johannes 1,14 steht, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch. Der allmächtige Gott ist Mensch geworden. Der ewig existierende Gott ist unsere Welt, hat unsere Welt betreten und er wohnte unter uns. Er kam zu uns und so wissen wir, warum er gekommen ist. Er ist gekommen, um zu sterben. Und so, wenn die Jünger diese Frage gestellt haben, oder vielleicht stellen wir diese Frage manchmal in unser Leben, in die Situation, in der wir uns befinden, und wir kommen zu Jesus und wir sagen, Meister, macht es dir nichts aus? Da können wir wissen, dass das eine verkehrte Frage ist. Wir können wissen, dass es ihm wohl was ausmacht und dass es ihn vor so viel ausgemacht hat, dass er sein Leben für dich, für mich gegeben hat. Er kam zu uns, er zeigte uns, wer er wirklich ist und er lädt uns ein, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du auf diese Erde gekommen bist, als einer, der dem Vater gehorsam war, der sein Leben gegeben hat für uns. Und so danken wir dir, Herr, dass es auch möglich ist, durch den zerrissenen Vorhang, den wir heute auch im Abendmahl gedacht haben, dass wir Zutritt ins Allerheiligste haben, dass wir Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott haben können durch die Beziehung, die uns möglich gemacht wurde durch Jesus Christus. So danken wir dir dafür und bitten, dass du uns in den Stürmen des Lebens, die schweren Zeiten, dass wir dann auch Vertrauen und Glauben haben, dass auch in diese schweren Zeiten du bist bei uns und du wirst uns nie verlassen. Amen.